Guten Morgen. Vielen Dank, dass ihr mir die Kanzel hier hingestellt habt. Ich habe darum gebeten, weil ich mich hinter so einem Pult doch wesentlich wohler fühle, als wenn ich nur an so einem Stehtisch stehe. Dass ihr meinem Wunsch nachgekommen seid. Vielen Dank. Lukas und Co., ihr habt tolle Lieder ausgewählt. Das ist das Thema heute. Darum heb ich fest an dir, ich halte mich fest an dir. Und ein Tag in deinem Haus ist besser als sonst irgendwo 1000 Tage zu leben. Das wird uns in der Predigt gleich auch begegnen. Das ist wieder mal der zweite Advent, wie letztes Jahr. Keine Angst, ich werde nicht ein drittes Mal über Jesaja 64 predigen. Das wäre zwar eine Alternative für heute gewesen, denn mit dem eigentlich vorgesehenen Predigttext habe ich mich nicht angefreundet. Das wäre ein Text gewesen aus dem Hohelied. Und ich sage es ganz ehrlich, da habe ich nicht so die feste Bindung zu. Das ist ein Text in der Bibel, ja, der hat sicherlich seinen Sinn, dass er da auch steht. Aber ich sah mich nicht in der Lage, darüber eine Predigt zu halten. Ich habe mich entschieden für die sogenannte Epistel des Sonntags. Das ist der Jakobusbrief. Es geht nur um einen einzigen Vers. Ihr könnt den Zusammenhang selber gerne lesen, Jakobus 5. Das ist der Vers 8. Ich möchte ihn euch lesen in zwei verschiedenen Übersetzungen. Einmal nach der Übersetzung von Hermann Menge, die ich auch sonst in den Zitaten, die in der Predigt vorkommen, benutzt habe. Und das zweite ist die Elberfelder Übersetzung. Es ist Jakobus 5, Vers 8. So geduldet auch ihr euch und macht eure Herzen fest, da haben wir es, denn die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Oder etwas anders in der Elberfelder Bibel, habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Ich möchte ein Ziel für diesen Gottesdienst heute, ein Ziel formulieren, ein Wunsch, den ich habe, dass wir diesen Vers auswendig gelernt haben, wenn wir nach Hause gehen. Das sind entweder 14, 15 oder auch 18 Worte. So geduldet auch ihr euch, macht eure Herzen fest, denn die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Dass uns dieser Vers nicht nur in dieser Woche begleitet, sondern vielleicht auch bis zum Ende unseres Lebens. Ich denke, er ist wesentlich. Und dieser Predigtvers, er weist eine gewisse Dreiteilung auf. Er redet von einer Eigenschaft, er gibt uns eine Handlungsanweisung und wir hören von einem Festakt. Und wer heute Frühlosung und Lehrtext gelesen hat, dem ist vielleicht auch der Wochenspruch begegnet aus Lukas 21, der Vers 38. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Es ist genau der gleiche thematische Inhalt. Jetzt sollten wir hier drei Bilder sehen. Ist das möglich? Nein, ich habe euch das als Datei geschickt. Ich habe hier vorne 25 oder 26 Zusammenfassungen der Predigt liegen. Wer nachher Interesse hat, kann sich das gerne mitnehmen. Gut, wenn wir die Bilder nicht parat haben, muss ich sie erklären. Das eine ist ein Bild des Künstlers, ich glaube, er heißt Robert in der Mauer. Und ist eine Statur am Bahnhof in Thusis, heißt Die Wartende. Der ein oder andere hat es vielleicht mal gesehen. Das zweite sind die betenden Hände, die Albrecht Dürer vor, ich weiß nicht wie viel hundert Jahren gemalt hat, und die meine Frau mal abgemalt hat und mir irgendwann in den 70er Jahren geschenkt hat. Betet stets in allen Anliegen, hat sie dazu geschrieben. Und das dritte zeigt ein Zentimetermaß, das eben nicht mehr die volle Länge von einem Meter oder 150 Zentimetern hat, sondern was abgeschnitten ist und gekürzt ist. Das war das Kunstwerk meiner Tochter, die das angefertigt hat vor ihrer Hochzeit im Jahre 2009 und da jeden Tag voller Freude einen Zentimeter eingekürzt hat, bis nichts mehr da war. Und diese Dreiteilung, da wollen wir nachdenken an diesem Vers. Aber ehe wir weitergehen, wollen wir uns die Frage stellen, wer schreibt diesen Brief? Jakobus schreibt diesen Brief und gemäß den Eingangsworten schreibt er ihn an jüdische Christen, die infolge der einsetzenden und uns in der Apostelgeschichte berichteten Verfolgung unter die Heiden verstreut waren. Dieser Jakobus ist nicht der Jünger Jesu, also der Bruder des Johannes, nicht einer der Zebedäus-Söhne, denn dieser Jakobus, das war der erste Märtyrer, der wurde von Herodes umgebracht, könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 12, Vers 2. So in der Bibel noch ein weiterer Jakobus erwähnt, auch ein Jünger Jesu, als Sohn des Alpheus, wird er uns in Matthäus 10 beschrieben oder parallel auch in Lukas und Markus. Aber von diesem gibt es im gesamten Neuen Testament keine weitere Erwähnung. Aber eben diesem Jesusjünger schreibt die katholische Kirche diesen Brief zu, denn sie hält ja unbedingt an der bleibenden Jungfräulichkeit Jesu oder Jungfräulichkeit Marias fest. Und deshalb durfte Jesus keine leiblichen Brüder haben. Aber der Brief, den wir hier vor uns haben von Jakobus, er stammt in der Tat von dem ältesten leiblichen Jesusbruder. Und es ist der, der mit der Mutter Maria am Kreuz stand, das können wir nachlesen in Matthäus 27, oder der dem Paulus begegnete und der auf dem Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 eine leitende Funktion ausübte. Alle weiteren Erwähnungen von Jakobus im Neuen Testament, die also nach Apostelgeschichte 12 uns begegnen, sie beziehen sich auf diesen leiblichen Bruder des Herrn Jesus Christus. Wenn wir jetzt zum Text kommen, fragen wir uns, wem ist dieser Brief geschrieben? Wir müssen festhalten, er ist an Glaubende, also an Christen geschrieben. Wenn wir uns diesen drei Bildern und der Anwendung der auffordernden Worte zuwenden, dann müssen wir zunächst über die Worte auch ihr nachdenken. Auch ihr, das heißt, ihr, die ihr an Christus glaubend wurdet, die ihr gerechtfertigt worden seid aus Glauben, die ihr jetzt Frieden habt mit Gott durch Jesus Christus, die ihr im Glauben Zugang oder Zutritt erlangt habt zu dieser Gnade, die ihr euch aufgrund der Hoffnung über die Herrlichkeit bei Gott rühmen könnt. Das ist viel Inhalt, ist aber kurz nachzulesen in Römer 5, die Verse 1 und 2. Ein ganz gewaltiges Wort von Paulus. Dieser Brief ist also geschrieben an von oben Geborene, so formuliert es Jesus im Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3. Diese Worte über die Vorbereitung zum Fest, die Jakobus hier schreibt, sie sind gerichtet an diejenigen, die eben solch einen festen Grund, solch ein Fundament, solch eine Basis in ihrem Leben haben. Wir haben hier keinen allgemeinen Appell vor uns liegen, an umgangssprachlich Hinz oder Kunz oder Herrn und Frau Schweizer. Hier ist ein spezielles Wort an Heilige gerichtet. Ein spezielles Wort ausgesprochen an von Gott Beschlagnahmte. Das ist der Begriff von heilig, die seiner einladenden Berufung gefolgt sind. Ich sagte zu Beginn, wir hören in diesem Vers von einer Eigenschaft, von einer Handlungseinweisung und von einem Festakt. So ist die Reihenfolge hier in Vers 8. Aber tauschen wir doch einfach diese Reihenfolge einmal um. Dann liest es sich so. Denn die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Macht eure Herzen fest oder stärkt eure Herzen und habt auch deshalb ihr Geduld oder so geduldet auch ihr euch. Und wir sehen das Wesentliche in diesem Vers. Es ist der Festakt. Von diesem Zeitpunkt her müssen wir leben und von diesem Zeitpunkt her müssen wir denken. Wenn wir für unser Leben kein Ziel benannt haben oder auf kein Ziel hin leben, dann hat auch mein Verhalten und mein Handeln keinerlei Sinn. Wenn ich nicht weiß, wofür ich lebe, warum soll ich mich wie verhalten? Und warum soll ich was tun? Wir haben also viele Fragewörter. Warum, wieso, weshalb? Das ist die Frage nach dem Fest. Was? Das ist die Frage nach der Handlung. Und wie? Das ist die Frage nach der Eigenschaft. Sowohl die Übersetzung von Menge als auch die Elberfelder Übersetzung lassen durch den Gebrauch des verbindenden Wortes denn uns diesen Tausch möglich machen. Eben weil die Wiederkunft des Herrn nahe ist, stärken wir unsere Herzen oder machen sie fest, und eben deshalb sind wir auch geduldig. Kommen wir zum ersten Bild, die Vorbereitung auf das Fest. Auf dem Maßband sind die Tage zum Großereignis abzulesen. Und ich bekenne, auch ich habe die Tage bis zu meiner Hochzeit abgezählt und ebenso auch die Tage bis zu meinem Ausscheiden aus dem Berufsleben. Ich weiß nicht, ob ihr ähnliche Dinge schon gemacht habt. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Es sind, wenn der fixe Zielpunkt da ist, der Termin bekannt ist, es sind gewisse Dinge dennoch zu unternehmen. Es ist zu klären, ob das hochzeitliche Kleid vorhanden ist. Passt es noch? Und was muss denn nicht noch alles früh am Morgen des kaum zu erwartenden Tages unternommen werden, damit das Äußere der Braut oder des Bräutigams dem herausragenden, ja dem feierlichen Anlass entsprechend angepasst oder aufgehübscht wird? Wir feiern Advent. Ja, zwei Kerzen leuchten heute. Wir feiern den zweiten Advent. Wir freuen uns über die Ankunft Jesu. Aber das hier, worüber wir heute nachdenken, das geht weit über Weihnachten hinaus. Denn wenn Christus wiederkommt, ist mit der Auferstehung der Toten und der Entrückung aller Christen der Beginn der Herrlichkeit gekommen. Wir lesen davon in 1. Thessalonicher 4, in den Versen 16 und 17. Aber der fixe Termin für diese Feier, wir kennen ihn nicht. Und wenn wir ehrlich sind, wir wüssten es doch nur zu gerne. Ähnlich einer Sendungsverfolgung von Waren, die wir online bestellen, wollen wir doch nur allzu gerne wissen, wann die Sendung, wann Christus endlich wiederkommt. Aber wir haben nur die Zeichen der Zeit, die wir zur Kenntnis nehmen können. Und es gibt auch kein Ankunftsradar, demzufolge wir die Wiederkunft errechnen könnten. Und es hilft uns auch keine Isobarenkarte, die uns irgendwo das Hochdruckgebiet zeigt, wo der Herr denn wiederkommt. Allein Gott weiß, wann Christus wiederkommt. Und uns sind in der Bibel nur Hinweise gegeben, auf die es zu achten gilt. Wenn wir uns aber heute in der aktuellen Welt umschauen, dann sehen wir vieles, welches Endzeitcharakter hat. Und je mehr solches zu erkennen ist, desto mehr sollten wir über dieses Fest reden. Zu diesem Fest sind nur die Heiligen, die von neuem Geborenen geladen, die Jakobus in dem auch ihr benennt. Wir Christen, ich denke, wir reden viel zu wenig von diesem Fest, von der Herrlichkeit bei Gott. Und, um mit Paulus zu reden, viel zu wenig rühmen wir uns aufgrund der Hoffnung von der Herrlichkeit Gottes. Ist es so, weil uns die Gewissheit fehlt, wir Zweifel haben oder weil wir zu sehr in dieser Welt verhaftet sind und Sorgen und Nöte die Freude nehmen? Oder ist uns sogar die Freude des immerwährenden, zukünftigen Festes wegen dem kurzzeitigen Genuss des Moments aus dem Blick entschwunden? Ich möchte die Aussage unseres Verses aber ins Gegenteil umkehren. Es könnte dann folgendermaßen lauten: Beeilt euch, schont euch nicht, lebt das Leben jetzt. Oder gönnt euch kein Verschnaufen und gebt alles, man lebt nur einmal. Oder auch lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist keine Floskel aus der Welt, sondern das ist biblischer Text, nachzulesen in Jesaja 22, Vers 13. Fragen wir uns, leben wir für Brot und Spiele? Was ist unser Lebensziel? Ist mein Leben zielorientiert? Habe ich erkannt, dass es nur ein Fest gibt? Da ist kein zweites Angebot vorhanden? Entweder ist die Herrlichkeit Gottes mein Ziel und dementsprechend lebe ich, oder ich verpasse das Ziel und das Gericht Gottes verdammt mich in alle Ewigkeit. Und das haben wir eben auch in den Liedern zum Ausdruck gebracht. Ganz deutlich redet Jesus zu dem Pharisäer Nikodemus darüber, und wir können das nachlesen in Johannes 3, und wir kennen diesen Verse. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht dazu in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht zum Glauben an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes gekommen ist. Darin besteht aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, die Menschen aber die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht, weil ihre Werke böse waren. Und passend dann noch den letzten Vers in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes ruht immerfort auf ihm. Ich sagte eben, ist uns die Freude des immerwährenden zukünftigen Festes wegen dem kurzzeitigen Genuss des Moments aus dem Blick entschwunden? Wir wollen doch ein glückliches und wir wollen ein zufriedenes Leben führen, frei von Sorgen und Krankheitsnöten. Aber die Bibel lenkt unseren Blick dafür in die Zukunft. Sie redet davon, dass wir als Kinder Gottes auch die Miterben Christi sind. Doch im Zusammenhang davon spricht sie immer auch von Leiden. Wir lesen das in Römer 8. Und auch Jesus spricht von den Christen als Schafen, die mitten unter die Wölfe gesandt sind. Und er sagt, dass wenn die Menschen ihn verfolgt haben, sie auch uns verfolgen werden. Wir sehen, das Paradies ist also nicht auf dieser Erde. Und wir Christen wissen, das Schönste kommt noch. Also sollte doch das alles uns dazu verhelfen, dass wir uns mehr und mehr darauf freuen, dass die Wiederkunft Christi möglichst bald geschieht und wir unseren Blick auf dieses Ereignis richten und dass wir uns nicht in dem Treiben dieser Zeit verlieren. Paulus schrieb diesen einen Wunsch an die Philipper, dass er Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Philipper 1, 23. Ich möchte uns einige Zeilen lesen von dem englischen Pastor Martin Lloyd-Jones aus seinen Predigten zu Römer 8. Er sagt, diese Hoffnung der Erbschaft, sie ist die große Verheißung der Heiligen Schrift von Anfang bis Ende. Diese Lehre, diese Ansicht, diese Wahrheit beeinflusst unsere gesamte Sicht auf das Leben als Christ. Es ist so wichtig. Es schließt unsere ganze Ansicht von der Welt und dem Leben in dieser Welt mit ein. Es ist das Unterscheidungsmerkmal des Christen, dass sein Auge auf dieses Erbe gerichtet ist, dass er erkennt, dass er ein Kind Gottes ist und weil er ein Kind ist, er ein Erbe ist. Ein Erbe Gottes und Miterbe Christi. Dies sollte unser steuernder Gedanke sein. Wir sollten ausblickend sein auf das Kommen des großen Gottes und Erretters. Und er zitiert jetzt 2. Petrus 3, die Verse 12 und 13, indem er die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden, wenn schlussendlich neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, sein werden. Dieses ist die christliche Lehre. Und diese Lehre unterweist uns, das ist ein Zitat von Paulus aus Titus 2, Vers 12 und 13, diese Lehre unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Zeit, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Soweit die Zitate von Lloyd-Jones. Uns Christen muss es also klar sein, diese Einladung zum Fest, sie ist unsere Verbindung zu Jesus Christus. Es gibt nur diesen einen Weg. Uns helfen keine anderen Kontakte, keine sogenannten Heilsbringer, keine Bekanntschaft mit dem oder jenem, keine Freundschaft mit irgendwelchen Heiligen oder glaubenden Personen, keine Werke, keine Fürsprecher. Der Mensch, der von seinem natürlichen Wesen her die Finsternis liebt, wir hörten es, und in diese von Gott getrennte Welt hineingeboren ist, der kann seine ihn von Gott trennende Schuld und Sünde nicht selbst tilgen. Es geht ohne Gott und seinen Sohn Jesus in die Dunkelheit und Finsternis. Und nur mit Christus geht es ins helle Licht. Unsere Sündenschuld tilgt allein das Blut Jesu, stellvertretend für alle Menschen vergossen am Kreuz auf Golgatha. Der eingeborene Sohn Gottes, für uns dahingegeben, damit wir gerettet werden, damit wir ewiges Leben erlangen können. Es ist ein ganz klares Schwarz-Weiß-Denken. Dazu fordert uns die Bibel immer wieder auf. Ein Entweder-Oder, ein Heiß oder Kalt, ein Für mich oder Gegen mich, Finsternis oder Licht, Tod oder Leben, gottlos oder gerechtfertigt, befleckt oder rein. Es gilt entweder ganz oder gar nicht. Wir haben Psalm 1 gehört, der redet von den Gottlosen und denen, die Gottes Gesetz lieben und Tag und Nacht bedenken. Nach der Frage nach dem Warum, dem Wieso, dem Weshalb, also der Frage nach dem Fest, dem Tag der Wiederkunft, kommen wir zum zweiten Bild, zur zweiten Frage, der nach der Handlung, also dem Was. Unser Bibelvers spricht davon, wir haben es gesungen, das Herz festzumachen oder zu stärken. Das Gegenteil von fest, das ist das, was ich hier fühle. Locker. Schwäche steht der Stärke gegenüber. Und in Jakobus 4, Vers 8 lesen wir, säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Das sind Menschen mit geteiltem Sinn, Wankelmut. Dieser Wankelmut, dieser geteilte Sinn, dieses Hin- und Hergerissensein, dieses zwei Herren dienen, dem Gott, dem Mammon, ein Nicht-Beständig-Sein, das sind die Kennzeichen der Lockerheit, der Schwäche. Etwas festmachen bedeutet die Aufgabe von Freiheit. Jetzt erwarte ich einen Aufschrei. Wir sind doch freie Leute, oder? Ich bestimme selbst mein Leben. Ich lebe in Eigenverantwortung. Lasst uns all diese Schlagworte der Politiker vergessen. Ich habe mein Leben als Mann vor vielen Jahren an meiner Frau Gitta festgemacht. Und diese Unfreiheit, sie bekenne ich öffentlich und voller Stolz. Ich trage einen Ehering. Ich vergesse auch nicht, dass mein Cousin darüber gesagt hat, dass dieses Schmuckstück ein Fangeisen wäre. Der Mensch, der von seinem natürlichen Wesen her die Finsternis liebt und diese von Gott getrennte Welt hineingeboren ist, der kann seine ihn von Gott trennende Schuld und Sünde nicht selbst tilgen, das sagte ich eben. Und dieser Mensch, er ist von Geburt an eben nicht frei, er ist ein Sklave des Teufels. Aber Jesus Christus macht ihn frei aus dieser Sklaverei. Aber er ist als Christ nicht nur frei gemacht worden von der Sünde, nein, er ist auch gemacht worden zum Sklave der Gerechtigkeit. Das können wir nachlesen in Römer 6, Vers 17. Wir können aufschreien, so laut wir wollen. Wir können uns dagegen wehren und wir können die Ideale des Liberalismus hochhalten und verteidigen. Wenn ich mein Leben bei Gott festmache, was ohne jeden Zweifel das Beste ist, was ich tun kann, dann gebe ich meine Freiheit auf. Ja, ich bin frei von Sünde, aber ich bin Gott untertan. Und was stärkt nun dauerhaft mein Herz? Und ist nur ein starkes Herz auch ein gesundes Herz? Hilft mir ein Löffel Doppelherz am Morgen? Hilft mir die Muckibude oder ich sollte sagen das Fitnessstudio, wenn ich da zweimal wöchentlich hingehe? Was hilft mir, stark zu bleiben? Zum Höhepunkt der Corona-Pandemie kannten wir die Aha-Regel. Das Abstandhalten, die Hygienemaßnahmen, das Niesen in die Armbeuge. Der Volksmund lehrt uns, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Und Christus lehrt uns, dass aus dem Herzen böse Dinge kommen, die sündigen Dinge, das, was uns befleckt. Und das Stärkungsmittel schlechthin ist das, dass wir voll und ganz konzentriert sind auf unser Heil und Erbe. Und der Markus hat vorhin bei der Begrüßung auf Psalm 119 darauf hingewiesen, ohne dass wir uns abgesprochen haben, es ist das Wort Gottes, was süßer ist als Honig und viel nahrhafter als alles, was sonst in den Lebensmitteln, die wir auch zu uns nehmen, als Inhaltsstoffen enthalten ist. Ich möchte uns einige Verse aus Römer 13 lesen, die Verse 12, 11 bis 14. Sie passen in diese Zeit. Und zwar verhaltet euch so in richtiger Erkenntnis der gegenwärtigen Zeit. Die Stunde ist ja nunmehr für euch da, aus dem Schlaf zu erwachen. Denn jetzt ist uns die Errettung näher als damals, wo wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht dem Ende entgegen und der Tag ist nahe. So lasst uns jetzt die Werke der Finsternis abtun und die Waffen des Lichts anlegen. Lasst uns ehrbar wandeln, wie es sich am Tage geziemt, nicht in Schwelgerei und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, nein, zieht den Herrn Jesus Christus an und seid dem Leibe nicht so zu Diensten, dass böse Begierden dadurch erregt werden. Das ist vor 2000 Jahren von Paulus an die Römer geschrieben, inspiriert durch den Heiligen Geist. Aber sowas passend in unsere momentan aktuell wilde, chaotische Zeit. Und dieses Wort, es ist allein das Herzmittel, das Stärkungsmittel für uns. Und Paulus schreibt zuvor schon in Römer 8, Vers 13, davon, dass wir leben werden, also unser Herz stark sein wird, wenn wir durch den Geist die Handlungen des Leibes töten. Übernehmen wir doch also einfach die Hygieneregeln. Lasst uns Abstand halten von der Welt und ihrer Lust. Befolgen wir die Ermahnung von Paulus in Römer 12, Vers 2. Ja, wir wandeln als Christen im Licht. Ja, wir selbst sind ein Licht für diese Welt. Und wir wissen, dass das Blut Jesu Christi uns von jeder Sünde reinigt. 1. Johannes 1, Vers 7. In ein Kapitel weiter schreibt Johannes von den jungen Männern, dass sie stark sind und das Wort Gottes in ihnen bleibt und sie den Bösen überwunden haben. Das richtige Stärkungsmittel für das Herz ist das Wort Gottes. Und wenn wir an Christus denken, wie er in seiner Not im Garten Gethsemane mit den Jüngern weilt und mit Petrus, Johannes und Jakobus dann noch ein Stück weitergeht, um zu beten, dann erinnern wir uns womöglich, dass Jesus diese drei, die er schlafend nach seinem Gebetskampf wiederfindet, ermahnt, zu wachen und zu beten, damit sie nicht in Anfechtung fallen. Seid geduldig und stärkt eure Herzen, ist gleichzusetzen mit wachet und betet. Ich habe eben beim Zitat von Lloyd-Jones einen Vers aus 2. Petrus gelesen und hat euch das nicht stutzen lassen, als da von Beschleunigen die Rede war? Petrus schreibt tatsächlich Folgendes: Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Bis dann wird der Himmel mit Krachen vergehen, die Grundstoffe werden sich in der Flammenglut auflösen und die Erde wird mit allen Menschenwerken, die auf ihr sind, im Feuer aufgehen. Da nun dies alles so dem Untergang verfällt, wie muss es da bei euch mit dem heiligen Wandel und der Frömmigkeit bestellt sein, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, in dessen Willen der Himmel sich im Feuer auflösen wird und die Grundstoffe in der Flammenglut zerschmelzen. Und es ist an uns die Frage, wie sehnend ist dann unser Gebet, dein Reich komme. Ist es unser Wunsch, dass es lieber heute als morgen der Fall ist? Wollen wir den Beginn der Herrlichkeit lieber jetzt? Oder denken wir im Stillen an all das, was wir noch hier auf Erden erleben und genießen wollen? Und dass der Herr sich doch ruhig noch Zeit lassen könnte? Fragen wir uns, sind wir Beschleuniger oder sind wir Bremser? Sind wir vorbereitet? Können wir dem in den Wolken wiederkommenden Herrn beruhigt und vorbereitet begegnen und mit ihm in sein Reich eintreten? deshalb die betenden Hände. Paulus schreibt in 1. Korinther 16, Vers 13, wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Und im widerstrebenden Volk ruft Jesaja in Kapitel 30, Vers 15 zu, im Stille sein und Vertrauen soll eure Kraft bestehen. Und auch das klang eben unabgesprochen schon an, als Markus in der Begrüßung davon sprach. Sind wir ehrlich zu uns selbst? Wie viel Zeit investieren wir in das Gebet und das Lesen des Wortes Gottes? Wie sieht es mit dem Gebet aus? Ist es für uns zu einer Routinehandlung am Morgen geworden? Drängt uns beständig die Uhr, um uns zu sagen, dass wir schon längst dies oder jenes tun müssten? Ist unsere Bibellektüre nur Fast Food, eben schnelles Essen? Und was für Bücher lesen wir? Was alles muten wir unseren Augen, unseren Gedanken, ich sollte sagen unseren Herzen zu, mit dem, was wir uns im Fernsehen, im Internet, in Freizeit und Kultur, und ich sage bewusst auch in den Gottesdiensten ansehen? Nimmt Unterhaltung, Freizeit und Vergnügen uns mehr in Beschlag als das Wort Gottes oder ein lehrreiches Buch über Gottes Wort? Ja, sind wir überhaupt noch bereit, uns ausgiebig dem Wort Gottes zu öffnen, seinem Reden zuzuhören? Können wir wie Maria zu den Füßen des Meisters sitzen oder sind wir wie Martha mit der Schaffung einer gelungenen Atmosphäre beschäftigt? Wie können wir als Licht leuchten, wenn wir uns nicht um genügend Öl für die Lampe und einen ausreichenden Docht kümmern? Wo und wann kann ich Öl umsonst kaufen? Geht das nur zu Hause im Kämmerlein? Ist es nicht auch die Aufgabe der Gemeinde? Und sind wir ehrlich, heute Morgen empfangen wir ausreichend sättigende, stärkende christliche Lehre und Nahrung im sonntäglichen Gottesdienst? Ihr Lieben, ich bin mir bewusst, dass nicht jeder meine Gedanken teilt und das Widerspruch zu dem, was ich sage und was ich denke, vorhanden ist. Aber ich bitte darum, dies alles am Worte Gottes zu prüfen und dem Wort Gottes zu forschen. Denn ein Segen der Reformation war ja der, dass danach die Menschen das Wort Gottes in gedruckter Sprache lesen konnten. Bis zur Reformation wurde nur von der Kirche gelehrt. Das Wort gab es nur in lateinischer Sprache und nur wer dessen mächtig war, konnte nachlesen. Danken wir Gott, dass wir es können. Wir haben die Bibel und ich wünsche mir, dass wir es auch tun. Wachet und betet. Wir lesen in Epheser 3, in den Versen 14 bis 21, Gott wolle uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihen, durch seinen Geist am inwendigen Menschen reichlich zu erstarken, damit Christus durch den Glauben in unseren Herzen Wohnung nehme und wir in der Liebe tief gewurzelt und fest gegründet dastehen. Dann werden wir auch imstande sein, mit allen Heiligen die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe des göttlichen Heilsrats zu erfassen und die Liebe Christi, die alle Erkenntnis übersteigt, zu erkennen, bis wir endlich mit der ganzen Gottesfülle erfüllt sind. Wir haben schon eben ein altes Lied gelesen bekommen. Lukas hat es gelesen. Kurze Anmerkung zu diesem alten Lied. Diesen einen Vers, führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Das habe ich als kleiner Knirps, ich glaube 7-, 8-, 9-jährig, in der normalen Volksschule als Gebet gelernt im Unterricht. In heutiger Zeit gar nicht mehr denkbar. Aber seit diesen Tagen begleitet mich eigentlich dieser Vers. Jetzt noch ein Lied von Dora Rappert, nicht ganz so uralt, nur 90 Jahre, nein, 110 Jahre alt. Gibt aber den Inhalt genauso weiter. Auf dein Wort will ich trauen, mein Herr und Gott allein. Auf deinen Felsen bauen, um still und stark zu sein. Was Gott sagt, das besteht, es ist des Glaubens Hort. Ob alle Welt vergeht, fest bleibt dein heilig Wort. Auf dein Wort will ich hoffen in Not und Angst und Schmerz. Der Weg zum Thron ist offen, ich fliehe an dein Herz. Denn was du uns hast verheißen, erfüllst du fort und fort. Kein Feind soll mir entreißen den Trost von deinem Wort. Auf dein Wort will ich merken, es leuchtet meinem Fuß, zeigt, wie in Wort und Werken ich sein und handeln muss. Lehr mich im Folgen schlicht an jedem Tag und Ort, dass meinen Gang ich richte mit Fleiß nach deinem Wort. Auf dein Wort will ich's wagen, das Netz zu werfen aus, will deine Botschaft tragen in manches Herz und Haus. Herr, lass es wohl gelingen, schaff Früchte da und dort. Nichts Eigenes will ich bringen, nur dein lebendig Wort. Auf dein Wort will ich beten, wie du es uns gelehrt, dem Feind entgegentreten, wie du dich einst gewehrt. Auf meinen Erdenpfaden bis hin zur Himmelspfort will ich, Gott aller Gnaden, mich stützen auf dein Wort. Und dazu abschließend ein Vers aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 4, Vers 23. Mehr als alles, was man zu bewachen hat, behüte dein Herz, denn davon geht das Leben aus. Wir kommen zum letzten Bild der Wartenden. Zur Frage des Wie, zu der Eigenschaft Geduld. Vielen Dank, dass ihr mir bis hierher zugehört habt. Geduldig zugehört habt. Manch einer wartet vielleicht voll innerem Ärger auf das Ende der Predigt. Ein anderer rutscht unruhig hin und her auf seinem Stuhl und denkt, wie lange redet der wohl noch. Und der Nächste mag auch denken, frei nach Paul Gerhardt, dem Liederdichter, mach End, o Herr, mach Ende. Der Geduld entgegen steht die Ungeduld. Kennzeichen der Ungeduld sind etwa Unruhe, ein Eingreifen oder selber machen wollen, ein Nachhelfen. Den Galatern stellt Paulus die Geduld, so ist es bei Menge übersetzt, als eine Frucht des Geistes vor Augen. Wir können also sagen, dass dann Ungeduld konsequenterweise ein Werk des Fleisches ist. Wir haben in der Bibel Berichte, wo Warten, geduldig sein angesagt ist. Denken wir an den Bericht über die 10 Jungfrauen, die auf den sich verzögernden Bräutigam warten, oder denken wir an die arbeitsbereiten Knechte, diesem Gleichnis in Matthäus 13, die das Unkraut aus dem Weizenfeld ausreißen wollen, die der Herr aber zur Geduld mahnt. Und wenn wir in Jakobus 5 nachlesen, Vers 7, dann lesen wir Ähnliches auch dort. Fragen wir uns, ist Warten, geduldig sein oder ausharren denn nun eigentlich passiv, leidend, oder ist es aktiv, handelnd zu verstehen? Ich habe zu Beginn auf Römer 5, Vers 2 Bezug genommen, dass die Glaubenden sich aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit rühmen. Jetzt zitiere ich nochmals einige Zeilen von Lloyd-Jones aus seinen Predigten zu Römer 8. Wir sind nicht nur Wartende. Sie können warten und ziemlich dämlich ausschauen und matt sein und sich schwach fühlen. Aber das ist nicht der Gedanke des Apostels über das Warten. Wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung. Es gibt dieses freudige Element. Und der freudige Eifer ist ein entscheidender Teil dieser Ermahnung. Die Art und Weise, in der wir warten, die verkündigt, was für eine Art Christ wir sind. Eifrige Erwartung. In anderen Worten, es ist nicht nur ein passives Warten. Wenn Sie wirklich etwas begehren, dann ist Passivität nicht gerade ein Beweis dafür. Wenn Sie auf etwas vorausschauen und sich danach sehnen, dann ist das Warten nicht erholsam und passiv, Sie strengen sich dafür an. Lassen Sie mich die Bibel mit der Bibel auslegen, welches die beste Art der Auslegung ist. Wir haben hier das, was der Psalmist im 130. Psalm im 5. Vers im Kopf hat. Ich harre des Herrn, meine Seele harrt, und ich warte auf seine Verheißung. Meine Seele wartet auf den Herrn sehnsuchtsvoller als Wächter auf den Morgen, ja, als Wächter auf den Morgen. In seinem Brief greift Jakobus genau diesen Punkt auf, um seine Botschaft anzuwenden. Er sagt in Kapitel 5, Vers 11, seht, wir preisen die selig, die geduldig ausgeharrt haben. Von der Standhaftigkeit Hiobs habt ihr gehört und von dem Ausgang, den der Herr ihm bereitet hat. Erkennet daraus, dass der Herr reich an Mitleid ist und voll Erbarmen. Richten Sie Ihren Blick auf das Ende. Die Gesinnung des Nichtglaubenden und sein Verhalten sind so, dass er nie das Ende bedenkt. Er sieht die Attraktionen der weiten Pforte und des breiten Weges, die erleuchteten Hinweise, die Versprechungen des Vergnügens, die Bilder des Menschen heiter und fröhlich. Aber was für ein Kontrast mit diesem anderen, dem schmalen Weg. Aber wie ist das mit dem Ende? Wozu führt es? Die weite Pforte und der breite Weg führen in die Vernichtung. Der schmale Weg führt zum Leben. Soweit Lloyd Jones. So geduldet auch ihr euch und macht eure Herzen fest, denn die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Unser Leben wird hier und heute in Frage gestellt. Warum, wozu, weshalb lebe ich als Christ? Was ist mein Lebensziel? Was unternehme ich, damit ich dieses Ziel erreiche? Wie ist mein Verhalten als Christ? Ich habe über diese Predigt geschrieben, aktive Zustandsbeschreibung für das Fest. Wir haben in der fortlaufenden täglichen Bibellese im November Texte aus der Offenbarung gelesen. Vieles wird von vielen zu diesen Texten gedeutet und sehr viel wird spekuliert. Und ich gestehe, vieles davon verstehe ich nicht. Aber das weiß ich, dass die Zeit nahe herbeigekommen ist, dass Jesus Christus wiederkommt. Und wenn ich auch sehr gerne genau wüsste, wo der Zeiger der Uhr denn nun steht und wie viel Zeit noch bis zum Erscheinen des Herrn bleibt, so will ich doch heute dafür sorgen, dass mein Herz stark und gesund ist. Und das kann ich und das will ich tun. Und ich möchte lernen, geduldig auszuharren. Ich möchte Licht und Salz in der so trostlosen und gottlosen Welt sein. Dazu helfe mir Gott und dazu helfe Gott uns allen, dass das unser Wunsch ist, unser Denken ist, unser Wollen und Handeln. Ich schließe mit einem bekannten Wort des Paulus aus Epheser 6, die Verse 10 und 11. Zuletzt, schreibt er an die Epheser, werdet stark im Herrn und in der gewaltigen, ihm innewohnenden Kraft. Zieht die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listige Anläufe des Teufels zu bestehen vermöget. So seid auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Amen. Lasst uns aufstehen, ich möchte mit uns beten. Wir sprechen am Ende dann das Vaterunser gemeinsam. Heiliger Gott, ich möchte dir danken für diesen Tag. Ich möchte dir danken, dass du uns dein Wort gibst, Herr, und dass wir darin lesen können. Ich möchte dir danken, Herr, dass dein Heiliger Geist uns dein Wort verständlich macht. Wir sehen die vielen Dinge in der Welt, Herr, die darauf hindeuten, dass deine Wiederkunft bevorsteht. Und dennoch wissen wir nicht, wann es sein wird und was noch alles geschehen wird. Aber wir wissen das eine, Herr, dass dein Sohn in diese Welt gekommen ist und daran erinnern wir uns an Weihnachten, dass er Mensch geworden ist und dass er sein Leben als Opfer hingegeben hat für unsere Schuld. Dein ganzer Zorn, der auf uns geruht hat, ist auf deinem Sohn abgeladen worden. Sein Blut macht uns frei und reinigt uns von aller Schuld und Sünde. Wir sind versöhnt mit dir und wir haben Frieden mit dir. Und du kleidest uns mit Christi Gerechtigkeit, Herr. Es ist uns Trost und dessen rühmen wir uns auf die Hoffnung, die wir in der Herrlichkeit haben werden bei dir. Unser Ziel ist diese Ewigkeit, diese immerwährende Gemeinschaft mit dir im neuen Jerusalem. Herr, es ist unser Wunsch, dass dein Sohn bald wiederkommt. Hilf uns, dass unser Leben, dass unser Verhalten so ist, dass es Zeugnis gibt von dem, was wir glauben. Dir sei Dank, dass du uns dabei nicht alleine lässt, sondern dass du uns im Alltag hilfst. Dich beten wir an, so wie du es uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.